Hallo und willkommen zu unserem Podcast Werkstattvision, Ideen, Mut und Erfolg im Handwerk. Und heute spreche ich mit Jana. Hallo Jana.
Hallo Maxi.
Du bist genau wie ich, wir kennen uns über die Handwerksunion in Hamburg, schon ein paar Jahre. Du bist 35 Jahre jung. Du bist Handwerkerin des Jahres in unserer schönen Stadt Hamburg. Du hast den Preis gewonnen 2017.
Genau.
Aber welches Handwerk ist es?
Ich bin gelernte Bestattungsfachkraft.
Und ich wette, diese Frage, also weil wir auch schon öfter mal unterwegs waren, ich wette, diese Frage kommt oft. Was? Wieso?
Warum machst du das?
Sag mal, wie kommt man darauf? Ne?
Genau.
Das ist immer so ein Party-Einsteiger, glaube ich, oder? So.
Einsteiger und auch wieder Aussteiger. Ja, also ich bin an den Beruf gekommen, wie wahrscheinlich viele Menschen, junge Menschen an ihren Beruf gekommen sind. Ich habe ein Praktikum gemacht in meiner Schulzeit. Nicht mein Schulpraktikum, die habe ich woanders absolviert, aber habe dann in meinen Maiferien nochmal eine Woche Praktikum bei einem Bestatter gemacht.
Freiwillig.
Bitte?
Freiwillig.
Freiwillig, genau. Weil ich eben nicht so genau wusste, was ich machen will. Ich hatte ein paar Berufe im Kopf, wo ich dachte, die könnten mir Spaß machen. Aber bei allen gab es immer irgendwie einen kleinen Haken. Und genau, dann habe ich das Praktikum gemacht. Der Chef hat mir den Ausbildungsplatz danach angeboten. Das habe ich mir nochmal überlegt, über ein paar Monate. Und habe dem dann aber zugestimmt und habe mein Abi gemacht und dann die Ausbildung dort absolviert.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Schulpraktikum gerade beim Bestatter zu machen? Also ist jetzt ja nicht so, man sagt, oh, ich gehe jetzt mal, ne? Also bei mir war es immer mein Traumberuf, früher an der Eisdiele Eis zu verkaufen.
Mhm. Ja. Nee, da so kommt man natürlich auf Bestatter nicht, aber der Tod war bei uns zu Hause schon kein Tabuthema. Also wir haben da sehr offen, meine Eltern haben da sehr offen mit mir drüber gesprochen und ich durfte auch immer entscheiden, wenn in der Familie jemand gestorben ist, ob ich mitkommen möchte zur Beerdigung, ob ich die Person nochmal sehen möchte. Also es war kein Tabuthema, wie es in vielen Familien ist. Und meine Mutter hat selber an einer Beratungsstelle für Sterben, Tod und Trauer gearbeitet und hatte dadurch natürlich dann schon so den einen oder anderen Kontakt oder die eine oder andere Erfahrung und hat dann immer gesagt, komm Mensch, kannst du dir das nicht vorstellen? Das ist doch ein abwechslungsreicher Beruf. Willst du da nicht mal reinschnuppern?
Mhm. Und sag mal, kommt auch die Frage manchmal, wenn wir im Handwerk unterwegs sind, warum ist denn Bestatter ein Handwerksberuf?
Klar, und ich kann diese Meinung heutzutage sehr gut verstehen, weil es nicht mehr ein reiner Handwerksberuf ist. Früher war es ein reiner Handwerksberuf. Die Bestatter sind aus den Tischlern entstanden, die Särge gefertigt haben.
Ah, ja.
Und dann in anderen Bundesländern eben auch die Gräber ausgehoben haben mit einem Bagger oder per Hand. So ist es heute nicht mehr. Also wir sind mittlerweile viel mehr Eventmanager als Handwerker. Und trotzdem haben wir immer noch einen hohen handwerklichen Anteil.
Du sagst ja auch immer so eine, also Beerdigung ist wie eine Hochzeit. Wie sagst du das immer?
Genau, eine Beerdigung zu organisieren ist wie eine Hochzeit auf die Beine zu stellen, nur in einer viel, viel kürzeren Zeit. Für eine Beerdigung hast du im Schnitt 1 bis 2 Jahre und für eine Bestattung hast du 2 bis 3 Wochen, hast aber einen relativ ähnlichen Aufwand. Mhm. Also du buchst einen Redner oder einen Pastor, mit dem musst du dich unterhalten. Das machst du bei einer Hochzeit genau wie bei einer Beerdigung. Du verschickst Einladungskarten, du musst erstmal überlegen, wen will ich einladen. Dann musst du überlegen, wo soll das Ganze stattfinden, wo wollen wir zum Kaffee trinken gehen, und was soll es da zu essen geben. Also der Aufwand oder Musiker buchen, ne? Der Aufwand ist ziemlich ähnlich, aber in einer viel kürzeren Zeit.
Wahnsinn. Und dann hast du gedacht, oh, ich mache jetzt die Ausbildung.
Genau, und dann habe ich gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Ich habe dann eben nach dem Abitur die Ausbildung begonnen.
Nicht studiert?
Genau, nicht studiert. Habe die Ausbildung gemacht und das war für mich ein wichtiger Punkt, weil meine Schullaufbahn war schwierig. Also ich war kein Problemkind, aber Schule hat mir eigentlich nie Spaß gemacht. Und dementsprechend waren auch meine Noten in vielen Fächern, nicht in allen, aber in vielen. Und das war ein guter Umschwung, weil in der Ausbildung mir auf einmal die Sachen Spaß gemacht haben und ich auf einmal super Noten geschrieben habe. Also ich bin dann als Hamburgs beste Auszubildende in dem Jahrgang rausgegangen, was einfach eine tolle Bestätigung war, weil ich einfach gemerkt habe, okay, Schule war nicht meins, aber Ausbildung war total meins. Und habe dadurch dann eben ein Stipendium bekommen von der Handwerkskammer und der HASPA, was an Bildungsangebote gebunden war. Also ich habe 6.000 Euro zur Verfügung gestellt, die ich aber in Weiterbildung investieren musste. Und das war super, weil ich dadurch viel schneller die Weiterbildung machen konnte, als ich mir das hätte selber so finanzieren können. Und dann habe ich eben noch die Ausbildereignung gemacht, habe den technischen Fachwirt gemacht und dann den Betriebswirt des Handwerks. Alles relativ schnell hintereinander weg, sodass ich mit 24 damit ja, durch war.
Bäm.
Genau.
Das heißt, ich glaube, die Förderung nennt sich, oder Stipendium nennt sich, lass mich kurz nachdenken, Begabtenförderung, berufliche Bildung, glaube
ja,
ich. Ne?
Genau.
Und das ist halt echt schon so ein knallharter Boomerang, der dich so ein bisschen, bam, was heißt Boomerang? Es geht ja auf jeden Fall in eine Richtung und wieder zurück. Und das war da schon ordentlich.
Das ist total cool. Du musst, um dieses Stipendium zu bekommen, musst du einmal so eine Art Bewerbungsschreiben abschicken und deine Motivation da reinschreiben, warum du was machen willst und was du machen willst.
Ah.
Und du musst eben auch zu jeder Weiterbildung noch einen Eigenanteil zahlen. Also die übernehmen nichts voll. Aber das ist natürlich ein großer Türöffner.
Okay.
Weil 6.000 Euro geschenkt bekommen ist einfach ein Batzen Geld, gerade wenn du anfängst zu arbeiten und irgendwie aus dem Ausbildungsgehalt mit 600 Euro am Monatsende aus der Schule kommst, dann sind 6.000 Euro natürlich total genial.
Und das heißt, durch diese 6.000 Euro, die du direkt jetzt du hattest ja, oder anders gefragt, du hast jetzt diese 6.000 Euro, die du in deine Ausbildung, in deine Karriere investierst, war für dich von dem Moment an, also ich sag jetzt mal Anfang 20, klar, dass du dich selbstständig machen möchtest und hast du deshalb diese Ausbildungen, also Ausbildungsschein für Ausbilder und weitere, hast du dich dafür entschieden, im Hinblick auf Richtung Selbstständigkeit zu gehen oder hast du jetzt mal gesagt, ach, ich mache einfach was sich gut anhört?
Also ich habe in der Ausbildung schon gemerkt, dass ich gerne in die Selbstständigkeit gehen möchte. Die Frage war nur, wie? Also möchte ich einen Betrieb übernehmen oder möchte ich neu gründen? Und das hat sich dann erst mit den Jahren tatsächlich so ergeben. Aber für mich war klar, wenn ich in die Selbstständigkeit gehen möchte, dann möchte ich auch ausbilden. Und ich möchte das weitergeben, was ich gelernt habe und was ich mir aneigne. Und von daher war klar, diese Ausbildereignung, die brauche ich auf jeden Fall. Und dann habe ich eben überlegt, ob es sich für mich in dem Moment lohnt oder schlau ist, einen Meister zu machen. Und in meinem Gewerk war das in dem Moment nicht wichtig, weil wir keine Meisterpflicht haben.
Mhm.
Das heißt, ich konnte einen Betrieb eröffnen und konnte gründen, ohne einen Meistertitel zu haben. Das ist in anderen Gewerken, wie bei zum Beispiel Friseuren, anders. Und dann habe ich überlegt, was brauche ich denn, um einen Betrieb auch gut führen zu können? Und da war eben Ausbildereignung wichtig und dieser technische Fachwirt bzw. Betriebswirt, weil man da Dinge lernt, die auch berufsunspezifisch sind. Also man macht diesen Lehrgang mit ganz vielen Menschen aus anderen Branchen, kriegt also noch andere Erfahrungen mit. Und es war für mich schon auch immer noch, zumindest am Anfang, ein Plan B, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht geklappt hätte, wenn mir körperlich irgendwas passiert wäre, wenn ich keinen Betrieb gefunden hätte, wenn mich der Mut verlassen hätte oder mit diesem Betriebswirt des Handwerks könnte ich jetzt auch in jedem anderen Betrieb arbeiten. Also ich könnte auch bei dir anfangen, theoretisch. Ich hätte nicht die Fachkenntnis, aber betriebswirtschaftlich könnte ich damit in jedem anderen Betrieb arbeiten. Und das war für mich eine gute Absicherung, weil meine Ausbildung sehr fachspezifisch ist. Also als Bestatter kannst du in der Eisdiele arbeiten, aber nicht hast keine Ahnung, was du da machst. Und von daher war der Betrieb so ein Sprungbrett in zwei Richtungen. Und das passte gut für mich und dann habe ich den gerne mitgenommen.
Ach, das ist ja interessant, weil manchmal ist es ja so, dass man so sagt, für mich, ich gehe selbstständig. Ich gehe in die Selbstständigkeit und that's it. Aber du kannst ja auch, wie du gerade sagtest, alles, was du lernst auf dem Weg dahin, kannst du ja auch, es ist ja nicht nur für die Selbstständigkeit. In der Regel nimmst du das ja immer mit und es ist für dich, es ist für deine Zukunft und nicht unbedingt in dem Gewerk, in dem du gerade bist. Es kann ja auch anders noch eingesetzt werden.
Zumal du, ich finde, man muss einfach in der heutigen Zeit auch breit aufgestellt sein. Du weißt nie, was dir passiert, wie logischerweise auch die politische Lage wird und was mal gebraucht wird. Und wer weiß, ne? Also im Moment ist es im Gespräch, dass bei den Bestattern die Meisterpflicht wieder eingeführt wird, was ich sehr befürworte.
Oh, interessant.
Aber das ist, und da es gibt einfach so viele Faktoren, die, finde ich, in das Leben, in das Berufliche und Private mit reinspielen, dass ich gesagt habe, ich möchte, also Bestatter ist mein Job, das möchte ich gerne machen.
Ja.
Ich möchte aber auch noch einen Plan B in der Tasche haben, falls es aus irgendwelchen Gründen so nicht klappen sollte, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Und da war der Betriebswirt die geniale Lösung dafür, weil ich eben nicht branchengebunden bin und trotzdem auch für meine Branche total viel dazugelernt habe.
Jana, du sagtest gerade, du bist ein Befürworter der Meisterpflicht oder für den Rückgang der Meisterpflicht im Bestatterhandwerk. Magst du mal sagen, warum?
Ja, weil die Situation folgende ist. Im Moment kann jeder, der möchte, ein Bestattungsinstitut eröffnen. Also du kannst dir einen Termin in der Behörde holen, dann musst du 3 Fachfragen beantworten.
Also ich könnte das auch.
Und dann könntest du morgen dein Bestattungsinstitut eröffnen.
Krass. Irgendwie ein ungutes Gefühl.
Maxis Haus des Todes.
Wow.
Nein, aber das ist, finde ich, ganz schwierig, weil du eröffnest natürlich guten Leuten damit die Möglichkeit, sich niedrigschwellig ein Institut zu eröffnen, aber auch schwarzen Schafen, die nur profitorientiert arbeiten und denen nicht der Mensch wichtig ist.
Ja, klar.
Und ich glaube, dass eine Meisterpflicht oder eine fachbezogene Ausbildungspflicht, wie auch immer man sie nennen möchte, dafür sorgen würde, dass es weniger schwarze Schafe gibt, die leider oft die ganze Branche in Verruf bringen.
Ja, gerade wenn du jemanden brauchst im Bereich Bestattung, bist du ja auch nicht gerade so aufnahmefähig wie im normalen Zustand und bist eher offen für schwarze Schafe.
Also wir begegnen den Angehörigen immer in Ausnahmesituationen. Richtig. Und es gibt natürlich einige, die sich im Vorfeld schon darüber informieren und kundig machen, wo sie hinwollen und so. Aber viele googeln dann einfach und nehmen den nächstbesten. Und wenn das dann einer ist mit einer schönen Internetseite, aber ohne Fachkenntnis, dann fallen sie halt auch drauf hinein. Und dann kommen sie irgendwann bei uns an und sagen, ja, der und der hat aber gesagt das oder die Urne meiner Mutter ist verschwunden oder wir haben bezahlt und haben keine Leistung bekommen. Also da gibt es die wildesten Dinger, wie in jeder Branche, das muss man ja auch sagen. Aber das, was wir machen, ist wie eine Hochzeit einmalig. Mhm. Also wenn jemand bestattet wurde oder wenn jemand eingeäschert wurde und sollte das nicht, dann gibt es keinen Weg zurück oder keinen Plan B.
Richtig. Oh. Du sagtest auch, dass du schon während der Ausbildung in Richtung Selbstständigkeit geschielt hast. Mhm. Gab es für dich so einen Moment oder war das eher so ein reifender Gedanke?
Das war eher ein schleichender Prozess. Also ich habe in einem damals relativ modernen Betrieb gelernt, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, habe da auch gerne gearbeitet und habe gerade auch gerne dieses Vielschichtige gemacht. Ne? Also dass man nicht nur im Büro sitzt oder nicht nur im Außendienst ist, sondern dass ich in einem Betrieb war, wo ich alles machen durfte und machen konnte, das hat mir gefallen. Und von daher ist da schon die Idee gekommen zu sagen, ja, ich bin eine Macherin, ich kann nicht gut stillsitzen und ich möchte gerne irgendwie in Richtung Selbstständigkeit. Und dann war aber die Frage eben, ob eine Geschäftsübernahme oder eine Neugründung, da war ich unentschlossen und da habe ich mir auch Unterstützung dann bei der Handwerkskammer geholt, um da zu gucken, welcher Weg der richtige sein könnte.
Ja, auch hier wieder ein kleiner Hinweis für den Fall, ne, dass ihr Handwerksunion in eurer Gegend habt. Schleicht euch da mal ein, sucht den Kontakt da, so ein bisschen Netzwerk. Machen wir auch seitdem.
Genau.
Also die Handwerkskammer auf der einen Seite, aber auch so das Netzwerk der Handwerksunion ist, glaube ich, auch mal eine ganz gute Idee, um so ein bisschen weiter aus der Selbstständigkeit, in die Richtung Selbstständigkeit zu gehen. So.
Ja, oder auch in die Richtung Betriebsführung oder eben auch überhaupt für sich auszuloten, was will ich? Und auch mal eine ehrliche Rückmeldung von anderen Selbstständigen zu bekommen. Wie ist es, selbstständig zu sein, unjung zu sein? Oder wie ist es, sich da alleine so reinzufinden?
Ja.
Weil sonst hört man das immer nur von Leuten, die schon 100 Jahre selbstständig sind oder die das Geschäft von Mama, Papa, Oma, Opa übernommen haben.
Mhm.
Aber eine Neugründung ist eben keine Übernahme. Und herrschen ja einfach andere Regeln, beziehungsweise geht es einen anderen Weg.
Du hattest ja gesagt, dass du dich sehr, sehr wohl gefühlt hast in deiner Ausbildung, ne, bei deinem Betrieb. Jetzt hast du so, für mich ist das halt so, also ich bin ja auch so ein Wohlfühlmensch. Oh, sag ich, warum soll ich was verändern, wenn es gerade so schön ist? Das fragt mich gerade. Warum nicht einfach bleiben?
Das war in dem Betrieb für mich keine Option. Also ich bin nach der Ausbildung noch ein bisschen geblieben.
Mhm.
Und dann hat sich die Situation verändert. Und ich habe mir eben, dann war aber auch der Gedanke schon da, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich habe gesagt, bevor ich mich selbstständig mache, möchte ich aber mindestens noch 1-2 Betriebe mir angucken, um zu gucken, wie will ich arbeiten. Weil bis dato hatte ich nur in einem Betrieb gearbeitet, also in einem Bestattungsinstitut, in anderen Betrieben, in anderen Branchen schon, aber nur in einem Bestattungsinstitut. Und ich habe gesagt, ich möchte nochmal was ganz anderes sehen, um zu vergleichen, was ich mit in mein Geschäft nehmen möchte. Und dann habe ich eben nochmal gewechselt und bin in ein sehr traditionelles, klassisches Unternehmen gegangen, um mal so die andere Seite der Medaille zu sehen und zu gucken, wie es da läuft.
Was ist denn klassisch in dem Sinne? Ist das jetzt negativ behaftet oder war das eher, oder ist das noch eine andere Herangehensweise? Ich habe jetzt in meiner Fantasie, stelle ich mir gerade so ein urbayerisches Dorf vor.
Nee, ich bin in Hamburg geblieben. So weit bin ich nicht gekommen. Nein, also gelernt habe ich in einem sehr modernen Betrieb, wo eben auch der Chef selber mit Anfang 30 das Unternehmen gegründet hat, also nicht übernommen hat, sondern neu gegründet hat und einfach auch eigene Visionen hatte und was er wie umsetzen möchte. Und dann bin ich in ein ganz, ganz klassisches Familienunternehmen gegangen, was seit 1835 oder so besteht. Mhm. Also wie man das so, wie man das kennt aus dem Film mit dunkel getäfelten Wänden und einer Kaffeemaschine mit so einer Warmhalteplatte.
Oh ja.
Also so richtig, richtig wie aus dem Film. Mhm. Und ich habe den zweiten Arbeitstag, da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr laut gelacht, weil meine Mutter, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, ging es um sozusagen den Dresscode, ne? Und meine Mutter meinte dann so, ja, dir wird dieses ganze Schwarz irgendwann tierisch auf den Senkel gehen, weil als Bestatter trägst du nur Schwarz oder Mausgrau oder mal ein peppiges Schwarz oder so.
Peppiges Schwarz.
Genau. Und dann habe ich in diesem zweiten Betrieb gearbeitet und das war so klassisch. Die hatten noch diese Samtdecken, wo so kleine Kordeln am Ende sind, die vor der Trauerfeier alle in Reihe gekämmt werden müssen mit einem bestimmten Kamm.
Wow.
Und das kannte ich von der Beerdigung meiner Urgroßmutter von vor über 30 Jahren. Da gab es sowas.
Ein Kordelkamm.
Genau. Aber ich habe nie, also bis dato wusste ich nicht, dass man sowas heute noch macht. Aber es gibt noch Betriebe, die das machen und das ist vollkommen okay. Mhm. Aber als ich dann den ersten Tag auf dem Fußboden saß und diese Kordeln in Reihe und Glied gekämmt habe, habe ich sehr in mich reingelacht und über mich gelacht, weil das so absurd.
Das heißt, du wusstest da schon.
Ich möchte nicht schon mein Leben lang Kordeln kämmen.
Nee. Deine Vision war?
Ja, keine Kordeln.
Anti-Kordel-Kämmen.
Ja. Mhm.
Und dann musstest du ja den Schritt irgendwie gehen. Wie geht man? Wie wird man selbstständig?
Für mich war das ein Prozess. Für mich war das aber auch wichtig. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, mache ich es richtig. Ich möchte nicht morgens aufwachen und dann sagen so, ach ja, cool, heute ist das Wetter gut, ich gehe mal in die Behörde, ich mache mich jetzt mal selbstständig. Mhm. Sondern ich habe dann in einem Betrieb gearbeitet, die keine volle Stelle für mich hatten. Das heißt, ich hatte ein bisschen Zeit, mir noch meine eigenen Gedanken zu machen, hatte dann eine Fußoperation und habe in der Zeit meinen Businessplan geschrieben. Und habe schon mit einem Grafiker gesprochen für mein Logo, für meine Homepage. War schon beim Autohändler, habe geguckt, dass ich ein Auto bekomme. Also einen Bestattungswagen, ne? Dass man eben auch Verstorbene transportieren kann und Deko transportieren kann. Und habe das alles schon so ein bisschen nebenher auf die Wege gebracht. Habe Kontakt aufgenommen zur Handwerkskammer, weil ich wusste, dass es hier eine Beratungsstelle gibt, um eben den Businessplan prüfen zu lassen.
Aha, ja.
Bin dann damit zur Bank gegangen oder zu mehreren Banken, habe mehrere Absagen bekommen. Und dann bin ich an einen sehr, sehr netten und gutmütigen Bankberater gekommen, der gesagt hat, kommen Sie mal her und dann schauen wir uns das mal an. Und der hat dann so lange mit mir in diesem Businessplan rumgefeilt, bis er guten Gewissens sagen konnte, okay, jetzt kann ich Ihnen den Kredit geben, den Sie brauchen. Weil in der Regel ist es so, dass das Eigenkapital nicht ausreicht, um zu gründen. Man, beim Businessplan muss man ja viele Dinge beachten, auch finanziell. Und einiges ist vielleicht am Anfang nicht so notwendig. Für mich war es aber wichtig. Also ich habe gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, ich möchte einen ordentlichen Flyer haben, ich möchte schöne Visitenkarten, ich möchte eine gute Infobroschüre haben, die man rausgeben kann an Angehörige. Und das zu erstellen, kostet einfach eine ganze Stange Geld.
Das heißt, bevor du an den Businessplan gegangen bist, musstest du ja schon, wie deine Firma heißen wird.
Genau.
Das heißt aber, du warst in dem Moment schon klar, dass du nicht übernimmst oder wenn du übernimmst, dass du die, den Firmennamen ändern wirst und wie ist der Firmenname und warum?
So viele Fragen.
Ja.
Also, das eine kam durchs andere. Mhm. Ich hatte mir zwei Betriebe angeguckt mit der Möglichkeit zur Übernahme. Beide Betriebe kamen nicht in Frage. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen, vor allem aus finanziellen Gründen. Und was man wissen muss bei einer Übernahme, man übernimmt all das Gute, aber auch all das Schlechte. Also man übernimmt zum Beispiel auch Steuerschulden und man übernimmt den guten Ruf oder den schlechten Ruf.
Mhm.
Und das war für mich, das waren ausschlaggebende Punkte, wo ich gesagt habe, das ist mir zu heikel. Was passiert, wenn ich neu gründe? Wie groß ist sozusagen die Gefahr oder das Risiko? Und dann habe ich hin und her überlegt und gedacht, okay, wenn ich neu gründe, brauche ich einen Kredit, der wesentlich kleiner ist.
Ah, okay.
Als wenn ich übernehme, wenn ich übernehme, die Betriebe, die ich übernehmen wollte, wollten alle viele 100.000 Euro von mir haben. Das hätte ich ja erstmal wieder erarbeiten müssen. Dann war für mich klar, ich werde neu gründen und nicht übernehmen. Und dann habe ich überlegt, es gibt Bestatter mit fiktiven Namen, ne? Also Haus der.
Ja, genau.
Oder was weiß ich, oder Abschiedshaus oder sonst was.
Mhm, mhm.
Oder will ich mit einem Namen gründen? Und mein Name, also mein Institut heißt Scharschmidt-Bestattungen, genauso wie ich. Also ich bin eine geborene Scharschmidt. Und das, was natürlich mir dabei in die Karten gespielt hat, die Scharschmidts oder also die Scharschmiede, das waren früher die Menschen, die die Scharen geschmiedet haben, auf denen die Felder, also die man benötigt hat, um die Äcker neu zu bestellen.
Okay.
Also diese, genau, diese Scharen, die eben an so ein Pferdekarren hinterhergezogen wurden, um neue Reihen zu machen, damit der Äcker neu bestellt werden kann. Und das passte einfach natürlich thematisch zum Thema Bestattung. Ich gebe etwas in die Erde, es wächst etwas Neues, etwas endet und etwas Neues beginnt. Dazu passte das einfach. Und dann habe ich da gar nicht lange drüber nachgedacht, sondern habe gesagt, okay, und so heißt mein Unternehmen und so sieht auch mein Logo aus. Also sehr entfremdet, aber das wird man überall immer wieder finden. Immer diese Schare.
Okay.
Schmied.
Ich muss nochmal dein Logo ansehen. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ich bringe dir meine Broschüre mit und dann kannst du mal gucken.
Und als du diese Bankabsagen bekommen hast, gab es für dich den Punkt, wo du sagst, so, ach, vielleicht ist es das doch nicht? Vielleicht kehre ich um oder?
Es gab einen Moment, der dauerte ungefähr 10 Minuten, der so war. Wir kamen nämlich von unserer Hochzeitsreise wieder, in der wir waren 10 Tage weg. In der Zeit sollten die Handwerker unsere beiden Bäder komplett renovieren und wir hatten vorher alle Türen zur restlichen Wohnung abgeklebt. Und wir kamen wieder und die hatten die Abklebung in alle Räume abgerissen und es war einfach überall Renovierungsstaub und die Bäder waren längst nicht fertig. Also es war nichts wie abgesprochen. Es war einfach gruselig. Wir sind nach Hause gekommen mit gepackten Koffern und ich habe zu meinem Mann gesagt, wir fahren gleich wieder. Ich fahre zum Flughafen. Dann haben wir aber in den Briefkasten geguckt und da war die Absage einer Bank drin, die geschrieben haben, sie sehen keine Zukunft für ein weiteres Bestattungsinstitut, weil es in Hamburg schon so viele gibt. Und das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, ich gehe wieder, ich mache mein Institut einfach woanders in einem anderen Land auf. Und wie gesagt, der Moment hielt ungefähr 10 Minuten und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich muss ich denen jetzt erst recht zeigen, dass es nötig ist, dass ich mich hier selbstständig mache. Und keine 10 Minuten später saß ich am Laptop und habe alles für den Bürobedarf für zu Hause bestellt und habe gesagt, okay, wenn ich keinen Kredit kriege, dann mache ich mir jetzt hier zu Hause mein Büro und dann fange ich jetzt von hier an und dann ist es jetzt so und dann wird es irgendeine andere Lösung geben. Also das ist eine Sache, die ich gelernt habe in den Jahren und auch besonders in den letzten Jahren, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, beziehungsweise es passieren immer wieder Dinge im Leben, beruflich und privat, wo man denkt, boah, scheiße, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hast du die Wahl, hänge ich mich da jetzt voll dran auf und mache ich mich selber damit fertig und lasse ich mich runterziehen oder versuche ich das ins Positive umzuwenden und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Chance, um es halt anders zu machen.
Und jetzt wissen wir ja ein paar Jahre später, es hat sich gelohnt. Du hättest es so oder so durchgezogen?
Wahrscheinlich ja. Und es gab ja noch viele andere, also, ne, die Bank hat gesagt, nee, ich gebe dir kein Geld. Dann gab es mehrere Vermieter, die gesagt haben, nee, du kannst dir die Immobilie nicht mieten. Und die Immobilie, die ich jetzt habe, das war eigentlich dann eher so eine Art Zufall wirklich. Und es war ein Glückstreffer. Und da habe ich gelernt, naja, man muss halt weitermachen. Und wenn du, das ist ein dummer, also was heißt dummer Spruch, aber es ist ein typischer, so ein Kalenderspruch, aber wenn du heute aufgibst, weißt du nicht, ob du es morgen geschafft hättest.
Ja, das stimmt.
So, und von daher, wenn du was wirklich willst, dann musst du es durchziehen.
Das ist richtig cool. Ich freue mich. Wann war das? Wann hast du dich selbstständig gemacht?
Am 6.6.2016.
Oh, das weißt du noch so genau?
Ja, weil ich am 3.6. geheiratet habe und wollte eigentlich mit dem neuen Namen mich direkt selbstständig machen und dann hat ein netter Mitarbeiter in der Handwerkskammer gesagt, ja, ich kann das hier alles aufnehmen, wir können das alles schon fertig machen, aber ich brauche eine Kopie von ihrem neuen Perso mit dem neuen Namen. Okay, den liefere ich dann nochmal nach.
Und 2017 habe ich hier stehen, bist du aber schon gewählt worden zur beliebtesten Handwerkerin des Jahres in Hamburg, in ganz Hamburg. Mhm. Also wir erinnern uns, ne? Nee, also ist nicht, ne? Wir sind ja schon zu viele Bestatter, also nee, machen wir nicht. Und 2017 dann, bam. Wie war das? War das, also ich kann mir das vorstellen, dass du ja gerade noch im Begriff der Gründung bist. Man ist ja halt, man braucht ja ein bisschen länger, um ein, um das Geschäft aufzubauen und dann halt bam.
Das war wirklich bam. Also gerade das, ich glaube, alle Jahre der Selbstständigkeit bislang waren völlig abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann aufhört.
Yeah.
Aber gerade dieses erste Jahr, man, also bei mir war es so, ich habe gegründet und ich habe einen Kredit aufgenommen und habe darin berechnet, dass ich irgendwie ein Jahr lang die Miete vom Kredit zahlen muss, weil ich damit gerechnet habe, keine Einnahmen zu haben, weil ich mich kennt ja noch keiner. Ne?
Ich glaube, das muss man auch. Ne? Man
genau,
muss
so du musst so eine gewisse Absicherung, verlangt auch die Bank und das machen die automatisch dann. Aber das treibt natürlich die Kreditsumme und die Zinsen nach oben und das ist ein kompliziertes Rechenwesen.
Mhm.
Genau, aber es war so, dass ich die Immobilie oder mein Geschäft übernommen habe und wir dort die Vorhänge gerade montiert haben und ich stand auf einer Leiter und dann klingelte mein Telefon und es war der erste Auftrag. Und ich stand da und dachte, wie geil ist das denn? Und dann habe ich das alles aufgeschrieben und so und bin wieder auf die Leiter und dann klingelte das Telefon wieder und es war der zweite Auftrag.
Oh.
Und da war natürlich…
Du bist heute noch dabei, die Gardinen aufzuhängen.
Jetzt hängen sie, aber ich lasse mittlerweile von meinen Mitarbeitern aufhängen, genau. Nein, aber das war natürlich für mich eine tolle Bestätigung, dass das, klar, zwei Aufträge retten dir nicht den Kredit, aber es ist ein Anfang.
Ja.
Und es war ein guter Anfang und es ging so weiter. Und dieser Prozess mit dem Handwerkspreis ist ein etwas längerer, so ein Auswahlverfahren und man kann sich selber bewerben oder man wird beworben.
Mhm.
Und dann wird dieser Kreis der Nominierten immer kleiner und am Ende stehen viele wichtige Menschen in deinem Büro und interviewen dich, also von der Handwerkskammer und von der HASPA.
Und ich glaube auch von der Morgenpost oder so, von der Zeitung.
Die kam danach auch noch, genau. Aber allein hier Frau Dr. Maschke von der Handwerkskammer und Herr Vogelsang von der HASPA, die stehen dann da und trinken bei dir irgendwie Kaffee und du bist so ein kleines, du weißt gar nicht, wie dir geschieht. So, ja. Ich kannte die ja zu dem Zeitpunkt alle noch gar nicht.
Mhm.
Genau, und dann gab es eben drei Betriebe und drei Handwerker zur Auswahl und mit mir nominiert war unter anderem eine Sattlermeisterin und ich war der festen Überzeugung, dass die diesen Preis gewinnen wird, weil als Sattlermeisterin bist du ja mit diesen ganzen Pferdemädchen und Jungs unterwegs auf vielen Höfen, hast einfach viele, viele, viele Kontakte.
Ist auf jeden Fall so ein more happy
Handwerk.
Genau,
ist total viel more happy und auch viel mehr Netzwerk und ich…
Mhm. Stimmt.
Poste alles auf Social Media, was ich mache und sage, bitte stimmt für mich ab.
Ja, genau.
Das fiel mir total schwer, meine Kunden anzuschreiben und zu sagen, hi, ich bin da nominiert. Haben Sie vielleicht mal Lust, für mich abzustimmen? Ich habe ja letztes Jahr Ihren Mann bestattet. So.
Oh ja.
Das war für mich ganz heikel, aber für mein Umfeld nicht.
Mhm.
Das hat mir den Preis gebracht, mein soziales Umfeld, mein privates und mein berufliches, weil die alle wie wild abgestimmt haben und das in ihren Netzwerken weitergeteilt haben. Und gesagt haben, hier, ihr müsst abstimmen und hier nur die und so. Und wir hatten dann diese Preisverleihung, der Termin stand lange nicht fest und dann hatten wir unsere Hochzeitsreise gebucht und dann stand der Termin fest für die Preisverleihung. Und dann habe ich mich hier angerufen bei der Handwerkskammer und gesagt, ja, es täte mir ja sehr leid, aber ich kann zu der Preisverleihung nicht kommen, weil ich bin ja auch auf Hochzeitsreise. Und dann kam der Rückruf von der HASPA, ja, wo fliegen Sie denn hin?
Und ich sagte, wir kommen
ja, mit. Ja, genau, so ungefähr. Sag ich, ja, wir fliegen nach Fuerteventura, so. Wir zahlen Ihnen den Rückflug, okay?
Was?
Und dann habe ich gesagt, wie jetzt? Ja, also wir möchten gerne alle drei Finalisten bei der Preisverleihung dabei haben.
Mhm.
Also meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt gesagt, dann hast du auch das Ding gewonnen, weil die würden dich nicht einfliegen lassen, wenn du das nicht gewinnen würdest.
Mhm.
Und so haben wir es gemacht. Also ich bin dann rübergeflogen, habe mit meinem Mann und meiner Familie ein paar schöne Tage verbracht, bin dann Donnerstagnachmittag nach Hamburg gekommen, habe Freitag gearbeitet.
Mhm.
Freitagabend war die Preisverleihung. Ich habe den Preis gewonnen und bin Samstagmorgen wieder zurück nach Foto geflogen.
Ach, Quatsch,
noch meine Hochzeitsreise zu Ende zu verbringen.
Die Geschichte kann ich auch noch nicht. Das ist ja spannend.
Das war sehr cool.
Wow.
Und es war schön, es war spannend. Und die Rede von Herrn Vogelsang, der hat die Rede auf mich gehalten, die war super. Die war wirklich toll, die war schön. Und es war eine tolle Preisverleihung, eine tolle Veranstaltung, die sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch viele Leute hier aus der Kammer und aus diesem ganzen Handwerkernetzwerk nochmal kennengelernt habe, mal gesehen habe. Und das war gut, das war schön.
Das glaube ich. Das Ding ist auch, es ist jetzt nicht so der bekannteste Preis, glaube ich, da draußen. Also es ist jetzt nicht so vergleichbar mit zum Beispiel einer Kinopremiere. Aber für uns Handwerker in Hamburg ist es schon das Ding, weil es ist das, also wir haben ja eine richtig, ich sage jetzt mal, eine epische Handwerkskammer, alleine architektonisch, sagt man das so. Allein in dem Bereich, haben wir eine wunderschöne Handwerkskammer und ihr müsst euch vorstellen, das ist der einzige Moment im ganzen Jahr, wo hier ein roter Teppich liegt. Mhm. Für diesen Preis. Und das ist dann schon jeder, es gibt halt, wow, es ist schon echt ein bewegender
Moment. Es ist eine Ehre, weil einfach auch, ja, da sitzt keine Jury, die darüber abstimmt, sondern alle Hamburgerinnen und Hamburger können dafür abstimmen. Und deshalb ist total cool, diesen Preis zu gewinnen.
Weil es ist ja auch noch so ein Schub, ne?
Genau. Ja. Es gibt halt auch einen Zeitungsartikel dann darüber, es gibt Internetartikel darüber. Und ich hatte in den darauffolgenden Wochen, Monaten und auch Jahren immer mal wieder Anrufe von Leuten, die gesagt haben, ja, sie haben doch da mal den und den Preis gewonnen und ich habe mir damals den Artikel ausgeschnitten und habe mir den hier hingehängt und jetzt ist es soweit und so. Und das ist natürlich toll. Und das finde ich, das lernt man im Handwerk und besonders in meinem Handwerk. Oft kommt so eine Art von Feedback nicht direkt, weil natürlich, nur weil ich im Sommer 2017 diesen Handwerkspreis gewinne, sterben ja jetzt nicht rund um mich herum ganz viele Leute und ich bekomme ganz viele Aufträge. Das ist unrealistisch.
Ja.
Aber wenn die Menschen sich das dann ausschneiden und an die Pinnwand hängen oder im Handy speichern, dann ist es natürlich toll, wenn das auch ein paar Jahre später dann noch kommt.
Ja, auch mal wichtig, warum Printmedien noch so
noch wichtig sind.
Noch wichtig sind. Und sag mal, es wird ja auch in der Handwerkskammer, ist man ja seitdem, ne, wenn es halt, ruft dann öfter mal an, so ja, als Handwerkerin des Jahres, wie ist das denn so? Also man wird ja auch innerhalb der Handwerkskammer ganz anders gesehen, ne?
Ja, man bekommt ein Gesicht. Und was mir aber ganz schwer fällt, nach wie vor, das ist so ein bisschen wie wenn man in eine neue Firma kommt. Alle kennen einen, man ist der Einzige, aber man kennt ja keinen. Also es ist jetzt in der Kammer ganz oft so, dass wir hier über die Flure laufe, wenn ich bei Veranstaltungen bin und ich kenne ganz viele Gesichter. Aber zum einen kann ich mir unfassbar schwer Namen merken und zum anderen, die mussten sich nur in Anführungsstrichen in dem Jahr mein Gesicht merken. Mir sind dann ja aber hunderte Leute begegnet und ich konnte mir die nicht alle merken.
Und es gab auch noch diesen wunderschönen Preis, weißt du, ist das
genau,
so, also den
Plexiglas.
Ja, der wunderbar in unserer Werkstatt steht oder in der Bestattung bei dir im Laden.
Genau, der steht bei mir im Laden.
Heißt das im Laden, heißt das, ne, bei dir?
Im Geschäft, Laden,
ja.
In der Firma, je nachdem.
Also sehr cool. Sag mal, wie sieht denn ein normaler Tag aus bei dir? Zwischen Hochzeit und Gründung bist du ja auch noch zweimal Mutter geworden. Das kommt ja noch on top auf die Selbstständigkeit. Das ist ja, wie sieht denn jetzt ein typischer Tag aus?
Ich habe jetzt drei Babys sozusagen. Ich habe meine Firma, mein großes Baby und meine beiden kleinen Leiblichen, genau. Also kein Tag bei mir sieht aus wie der andere. Das bringt einfach der Beruf an sich mit sich, dass kein Tag so ist wie der andere, weil kein Verstorbener ist wie der andere und alle Umstände um den Tod eines jeweiligen Menschen immer sehr unterschiedlich sind. Und wie schon gesagt, wir arbeiten ja immer mit Menschen in Ausnahmesituationen und einige können sich darauf gut einlassen, andere können es weniger gut und von daher ist es immer unterschiedlich. Also mein Tag beginnt in der Regel morgens um kurz vor sechs mit Aufstehen, Frühstücken machen, Brotdosen packen, Kinder in die Kita bringen, zur Arbeit fahren und dann habe ich in der Regel schon die ersten zwei, drei Telefonate unterwegs geführt oder Mails beantwortet und fahre in die Firma. Dann manchmal machen wir dann Trauerfeiern, manchmal nicht. Manchmal sitze ich den ganzen Tag im Büro. Dann gibt es in der Regel zwei Tage die Woche, wo ich auch nachmittags arbeite. An den anderen Tagen hole ich die Kinder ab. Und dann sitze ich manchmal abends noch zu Hause im Homeoffice und arbeite da weiter, je nachdem, wie viel gerade zu tun ist. Und bei uns in der Branche ist es so, dass wir nicht kontinuierlich im Jahr gleich viel zu tun haben. Es sind immer Phasen. Es gibt Phasen, da sterben viele Menschen. Es gibt Phasen, da sterben weniger Menschen. Und dementsprechend unterschiedlich ist auch unser To-Do.
Auf jeden Fall. Und sag mal, wenn du du hast angefangen als Solo-Selbstständige, hast jetzt aber mittlerweile ein Team um dich rum. Und wie viele sind das um dich rum?
Drei.
Das heißt also, würdest du sagen, die Selbstständigkeit ist auch ein Weg, um freier zu arbeiten, um zu sagen, ich habe jetzt zwei freie Nachmittage, aber dafür arbeitest du halt nochmal abends weiter? Oder würdest du sagen, das ist jetzt, das ist ja auch, für mich ist auch ein positiver Aspekt der Selbstständigkeit. Würdest du das auch so sehen? Oder?
Also wenn du mich das heute fragst, würde ich sagen, falsche Frage. Wenn du mich das in 5 Tagen nochmal fragst, sage ich richtige Frage.
Heute fühlst du dich nicht so frei.
Heute habe ich eigentlich noch Urlaub. Nein, also ich finde schon, das war auch, fand ich, war wichtig in der Selbstständigkeit, dass du Freiheiten hast. Mhm. Also keiner zählt meine Urlaubstage. Mhm. Aber das wird den meisten Selbstständigen so gehen. Ich wette, ich nehme mir wesentlich weniger Urlaubstage als jeder Festangestellte. Mhm. Einfach weil, das habe ich jetzt gerade festgestellt, wenn du angestellt bist, hast du deine 30 Urlaubstage im Jahr und die musst du halt irgendwie nehmen. Und entweder du fährst weg oder du bleibst zu Hause oder du gehst zum Zahnarzt oder zum Wellness. Bei mir zumindest ist es so, wenn ich mir Urlaub nehme, dann nehme ich mir Urlaub, um in den Urlaub zu fahren. Ich nehme mir keinen Urlaub, um meinen Keller aufzuräumen oder meinen Haushalt klarschiff zu kriegen, was ich tun sollte. Aber wenn dann das Telefon klingelt, dann gehe ich halt eher wieder arbeiten. Also ich würde niemals zu einem Kunden sagen, nee, ich muss meinen Keller aufräumen, ich kann ihre Mutter nicht bestatten.
Aha, auf jeden Fall, ja. Mhm.
Und das ist so eine Sache, das muss ich einfach auch noch lernen, für mich einzustehen und zu sagen, nee, stopp, jetzt diesen Tag bin ich hier nicht oder den Nachmittag oder was auch immer. Mhm. Aber es ist natürlich schon eine Freiheit auch, weil wenn mein Sohn einen Termin zur Ergotherapie hat oder ich einen Zahnarzttermin habe, den lege ich mir so, wie es mir passt und nicht, wie es in meiner, also ob der in meiner Arbeitszeit ist oder peng, ist egal, weil ich mein eigener Chef bin und keiner meine Stunden zählt. Bei mir ist es aber so, mein Job muss gemacht werden. Und wenn ich schon 60 Stunden auf der Uhr habe und da ist aber noch für 20 Stunden Arbeit, dann muss ich zusehen, dass ich es hinkriege. Mhm. Und wenn ich aber Phasen habe, wo wenig zu tun ist, dann stört es auch niemanden, wenn ich nach 10 Stunden nach Hause gehe. Mhm. Und das ist schon, es ist, ich persönlich finde mittlerweile, es ist Fluch und Segen. Mhm. Ich versuche, ich arbeite daran und versuche, dass es mehr Segen wird und mehr Freiheit. Mhm. Ich bin aber eben auch sehr verantwortungsbewusst gegenüber meinen Kunden und tue mich schwer damit, Dinge liegen zu lassen.
Ja, absolut. Ich glaube, dass jeder, der schon selbstständig ist, kennt das so ein bisschen, diese Abgrenzungsschwierigkeiten zu sagen, dieses schlechte Gewissen.
Genau, oder ich mache das nochmal schnell. Und mein Mitarbeiter sagte letztens, Jana, wenn du das heute noch machst, dann wird morgen was Neues auf deinem Tisch liegen. Und damit hat er leider recht.
Genau, das ist ja meistens so, dass es kein Ende ist oder du fängst eine Aufgabe an und denkst, und dann machst du noch so eine kleine Abgrenzung. Du musst ja vorher noch, oder ach, wenn ich schon.
Mhm, genau, nochmal eben kurz. Und aus nochmal eben kurz wird es ganz schön lang.
Aber alles in allem, wenn du jetzt auf die letzten Jahre blickst, würdest du es jemandem empfehlen? Selbstständigkeit generell?
Ich persönlich würde es sofort wieder machen.
Ja.
Das kann ich sagen.
Keine Sekunde bereut.
Seltenst. Also ich glaube auch als Selbstständiger hast du immer mal so Momente, wo du denkst, boah Mann, ey, hätte ich doch einfach wie viele Mütter in meinem Umfeld, die ihre 20 Stunden machen in ihrem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Bürojob. Das ist ein anderes Leben als das, was wir führen. Mhm. Aber ich mag mein Leben so, wie es ist. Und ich mag es, selbstständig zu sein. Und ich mag es auch, meine Familie ernähren zu können. Mhm. Und mir macht mein Job einfach Spaß. Und ich wüsste, auch wenn ich angestellt wäre, ich könnte den ganz, ganz schlecht nur in Teilzeit machen. Also dafür bin ich nicht gemacht.
Ja.
Dann müsste ich was anderes machen.
Das ist es. Du würdest auch jetzt als Mutter von 2 Kindern, als Ehefrau und Selbstständige, was dann das erste Mal so, das geht, es ist möglich.
Es ist total möglich. Ich glaube, bei uns war aber auch einer der Game Changer, dass ich erst die Selbstständigkeit hatte und dann die Kinder kamen. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich, ich habe damals darüber nachgedacht und ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, zu gründen, wenn man schon Kinder hat und gerade wenn man kleine Kinder hat, wenn die groß sind, dann ist es wieder was anderes.
Ja.
Aber du brauchst in der Gründung einen sehr langen Atem und du brauchst sehr, sehr viel Energie und Power. Und wenn du dann aber 1, 2, 3 kleine Kinder zu Hause hast und der eine hat Masern, der andere hat schlecht geschlafen, der nächste hat Keuchhusten, woher willst du dann noch deine Energie ziehen, um eine Gründung durchzuziehen?
Okay, was auch wieder dafür spricht, dass man sich gerade vielleicht als Frau vielleicht oder auch als Mann natürlich, dass man vielleicht doch in jungen Jahren den Schritt schon wagen soll. Das ist überhaupt kein Nachteil, ist jung zu sein, wenn man gründet.
Überhaupt nicht. Du hast halt eine ganz andere Energie.
Mhm. Ja.
Und einen ganz anderen Bock.
Ja, genau, und die Motivation in den jungen 20ern, ne? Chaka, ist man noch so.
Klar, jeder hat auch eine andere Lebensidee, andere Lebensstrategie. Aber ich kann nur sagen, dass es für mich total gut gepasst hat. Und ich glaube schon, also ich bin super zufrieden mit meinem Job und meinem Leben, wie gesagt. Aber ich glaube, wenn jetzt ab morgen alle Bestatter verboten wären, dann wäre es auch okay. Dann würde ich halt was anderes machen.
Toll.
Also ich liebe meinen Job, aber ich kann auch andere Dinge machen und würde was anderes finden, worin ich glücklich werden würde oder was ich gerne machen würde.
Und ich glaube, manchmal muss man sich auch so eine gewisse Einstellung, wie du die gerade gesagt hast, auch annehmen. Im Sinne von, dass man so ein bisschen den Biss rausnimmt, im positiven Sinne sagen, ja, man kann halt nicht alles ändern. Man kann halt nicht immer, man kann nicht immer 24 Stunden arbeiten, aber es gibt auch, und wenn es mal schief geht, dann gibt es auch noch was anderes danach. Einfach diese Lockerheit, auch so dieses, einfach zu haben.
Ich finde, das ist sowieso eine Geschichte, dass es, wenn Selbstständigkeiten scheitern, den Begriff finde ich schon bescheiden. Also wenn jemand sich selbstständig macht und es nicht so funktioniert, wie es gewollt war, dann wird es oft sehr negativ dargestellt.
Ja.
Aber ich finde, allein den Schritt zu gehen in eine Selbstständigkeit, einen Kredit aufzunehmen und sozusagen komplett auf eigenen Beinen zu stehen, ohne Absicherungssystem des deutschen Staates hinter einem, ist so ein unfassbar mutiger Schritt, dass das mal schief geht oder dass man sich mal vertritt oder mal eine Entscheidung trifft, die man am Ende bereut, das passiert jedem von uns. Aber jeder Angestellte hat halt eine Firma dahinter, die einen auffängt. Und jeder Selbstständige steht alleine da und muss es irgendwie ausbaden. Und wenn man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit, mir ist das zu viel oder ich möchte das wieder anders machen, dann ist es, finde ich, oft eigentlich kein Scheitern, sondern ein mutiger Schritt.
Zurückzugehen, ja.
Einen anderen Weg einzuschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass wir vor allem auch ich glaube, es ist auch so ein bisschen länderbezogen in Deutschland halt, dieses Scheitern, dieses, ich gründe, es hat nicht funktioniert, das ist halt so immer, Und ich glaube vielleicht als Frau noch schlimmer, dass wir immer so ein bisschen, dass Frauen gerade auch noch ein bisschen mehr unter dem Erfolgsdruck stehen oder gerade auch, oder wenn man halt auch jung gründet und dann sagt so, ach ja,
war ja,
warst ja auch ziemlich jung.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich glaube, so blond.
Ja, also.
Ja, es gibt halt immer Gründe, außer dass man sagt, so, nee, ich habe es einfach versucht, warum?
Ja.
Let's go. Und in anderen Ländern, also ich glaube, in den USA ist ja auch so ein Land, wo man sagt so, hey, Schakalaka, mach doch einfach, machst alle zwei Jahre was anderes, ist okay.
Oh. Ja, aber in Deutschland fängt ja damit an, dass du für all das immer einen Schein brauchst.
Ja.
Eine Bestätigung.
Und Bürokratie. Und,
genau.
Ja. Ja, das ist es. Sag mal, gibt es auch so ein paar Sachen, wo du sagst, ach, ich habe ein paar Fehler gemacht. Gibt es ein paar Fehler, wo du sagst, ach, die würde ich jetzt nicht nochmal machen? Oder ein?
So. In Werbung investieren. Nein, also nicht,
ja,
nicht
weiß,
grundsätzlich.
Genau, du hast so ein paar
aber,
Sachen, das mache ich jetzt lieber nicht nochmal.
Genau. Ich hatte zum Beispiel an einem Bahnhof mal für ein Jahr lang ein Plakat hängen. Hat mich ein Schweinegeld gekostet. Ich habe nicht einen einzigen Kunden darüber bekommen. Ich habe ständig Anrufe von Freunden und Bekannten bekommen oder Fotos.
Oh, ich habe
mich
gesehen.
Guck mal hier, ich habe dein Plakat gesehen. Das ist ja voll hübsch, cool. Hast du voll schön gemacht. Das habe ich viel bekommen. Aber es kam nicht ein Kunde, der gesagt hat, ich habe ihr Plakat am Bahnhof gesehen und deshalb bin ich jetzt bei Ihnen.
Ja.
Und das ist natürlich sehr branchenabhängig. Ne? Das kann ich jetzt nur für meine Branche sagen und meinen Betrieb. Aber das sind Sachen, da würde ich einfach nochmal anders drüber nachdenken, das angehen und solche Kosten mir zukünftig sparen. Also das habe ich halt auch einmal gemacht und seitdem nie wieder, weil da auch alles Mögliche nicht funktionierte. Aber ich habe Gott sei Dank keine richtig, richtig großen Patzer gehabt.
Ja, man muss ja auch so ein bisschen sagen, ja, ach nee, hätte ich es vielleicht nicht nochmal machen müssen, habe ich gelernt.
Ich glaube, es gibt immer Lehrgelder, die man bezahlt. Also
klar.
Du wirst immer als Unternehmer, wirst du, keine Ahnung, dich im Produkt verkaufen und die falschen Laken kaufen oder die falschen Schrauben kaufen oder und dann hast du tausendmal die falsche Schraube da liegen. So what?
Ja.
Also das sind so Lehrgelder, die muss man irgendwie mal zahlen. Oder ich habe, Lehrgeld habe ich gezahlt, ich habe einen Beamer gekauft. Der war ausgeschildert als Tageslichtbeamer und dann haben wir den ausprobiert in der Kapelle für eine Trauerfeier und der hat sich einfach als allergrößter Schrott erwiesen. Ja, meine Güte, aber dafür probiert man sowas vorher aus und weiß dann, dass man sich was anderes besorgen muss für eine Trauerfeier.
Ich glaube auch diese Lockerheit, die du da hast, mit Fehlern umzugehen, ist auch ganz wichtig für die Selbstständigkeit.
Das war aber auch das, was ich am Anfang sagte, du darfst nicht so verbissen sein. Du musst einfach gucken, auch wenn Fehler passieren oder wenn Dinge anders laufen, als es gedacht oder geplant war, du musst lösungsorientiert arbeiten. Du darfst dich auch nicht vor dem Kunden hinstellen, egal in welcher Branche, und sagen, ja scheiße, das hatten wir jetzt anders geplant, ist jetzt so bums aus. Sondern du musst halt gucken, okay, wie schaffst du es, dass der Kunde gar nicht erst merkt, dass irgendwas nicht nach deinem Plan gelaufen ist. Und das ist was man, glaube ich, über Jahre lernt und der eine kann es besser umsetzen und der andere schlechter.
Ich habe noch abschließend eine Frage. Gibt es etwas oder eine Erfahrung, wo du sagst, so jetzt in den letzten Jahren, die dich besonders geprägt hat, oder ein Motto oder ein Vorbild, wo du sagst, so das hat mich besonders beeindruckt?
Also ein Motto nicht, aber ich habe in den letzten Jahren wirklich gelernt, das klingt sehr abgedroschen, aber ich habe wirklich gelernt, das Leben zu schätzen, weil wir rennen so oft da durch. Ja. Und klar, das bringt meinen Job mit sich, ne? Bei mir kommen nicht nur Kunden, wo die Oma mit 97 gestorben ist oder der Opa mit Ende 80, sondern wir haben eben auch die Leute, die genauso alt sind wie ich und sterben oder jünger sind oder Babys oder Kinder und die wir dann bestatten. Und die Geschichten dahinter bekommen wir ja oft mit und das ist auch ein schöner und großer Teil unseres Berufes. Aber das zu hören, das veranlasst mich oft, abends oder nachmittags nach Hause zu fahren und meine Lieben nochmal ganz besonders in den Arm zu nehmen und mich einfach zu freuen, dass sie da sind und dass wir uns alle haben und dass wir uns gut verstehen und dass wir so eine Familie sind. Weil das ist so fragil, ne? Das kann so schnell kaputt gehen. Und das hat mich mein Job in den letzten Jahren sehr gelehrt und mich im Leben beeinflusst, eben auch zu sagen, okay, meine Güte, dann wurde der falsche Mietwagen geliefert. Ja, und? Schauen wir auch so. Wir kriegen das Gepäck da schon irgendwie rein. Oder, ja, es gibt so viele Beispiele, die dann, wo andere Leute sich tierisch drüber aufregen würden, wo ich heutzutage sage, weißt du was, ist doch egal.
Ja.
Ist ein Kratzer im Auto, na und? Dann wird der weggemacht.
Ja, jetzt brauchen wir manchmal so ein bisschen weniger Verbissenheit.
Ja.
Jana, ich danke dir. Ich werde alles in die Shownotes packen. Also wenn ich sage alles, meine ich, wie ihr Jana erreichen könnt, wie Janas Webseite lautet, aber auch wie wir uns Handwerksunion erreicht. Vor allem hier natürlich in Hamburg, aber auch vielleicht, wo ihr eure Handwerksunion in eurem Bundesland vielleicht erreichen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an. Auch das packe ich euch in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, liebe Maxi.
Vielen Dank, liebe Jana.
Bis ganz bald.
Tschüss. Tschüss.